Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Eins haben die Kerls auf Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da sitzen sie nun, den Flöhen entflohen, in zentral geheizten Räumen. Da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, sie sind mit dem Weltall in Fühlung. Sie putzen die Zähne, sie atmen modern, die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet sind sie im Grund noch immer die alten Affen. So sieht's aus. Vielleicht hat's der eine oder andere erkannt, in der Schule mal gelesen. Das ist ein Gedicht von Erich Kästner, geschrieben 1932. Und ich finde es echt phänomenal, was dieser Erich Kästner sich damals schon so alles gedacht hat. Er hat eine krasse Beobachtungsgabe, denn er fragte sich schon 1932, ob diese Entwicklung der Menschheit eine rein technische ist oder ob sie auch auf die Beziehungen, unser Beziehungs-Know-how eine Auswirkung hat. Wenn man sein Leben sich mal ein bisschen genauer anguckt, seine Werke, was er so geschrieben hat, was er gedacht hat, was hinter seinen Werken steht, dann merkt man, Erich Kästner hat etwas verstanden, ein Grundprinzip unserer Gesellschaft. Die goldene Regel der Menschen. Wie du mir, so ich dir. Und diese goldene Regel der Menschen spiegelt sich immer wieder in seinen Werken. Und man findet das, dass er da ganz, ganz einen Daumen drauf hat und uns einfach einen Spiegel vorhält. Wie du mir, so ich dir. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sich bis heute nicht viel geändert hat daran. Ich glaube, dass diese goldene Regel, wie du mir, so ich dir, immer noch präsent ist in unserem Verhalten, in unserem Beziehungs-Know-how. Unsere Beziehungen sind seltenst durch Vernunft geprägt, eher durch Erfahrungen. So wie ich es erlebt habe, so gebe ich es auch weiter. Und das finden wir in allen Bereichen unserer Gesellschaft, unseres eigenen Lebens. So waren meine Eltern schon. So waren meine Lehrer. Du bist doch auch nicht anders. Wie du mir, so ich dir. Das ist so für mich ja als Vater von zwei Teenagern tägliches Brot. Ganz praktisch zu Hause. Du hast gestern den Tisch nicht abgeräumt, deshalb mache ich es heute auch nicht. Ja, die Logik ist ein bisschen komisch, aber sie ist so. Und bei mir ist es auch nicht wirklich anders. Schatz, ich habe gestern den Müll runtergebracht und zwar den ganzen Müll. Finde ich schon betonenswert. Und weil ich das gestern gemacht habe, finde ich, könntest du heute etc. Vielleicht findest du dich da auch so ein klein bisschen wieder. Unser Wunsch nach Gerechtigkeit, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, der Mangel, den wir erfahren haben, all das wird zum Motor unseres Verhaltens. Wir sind angetrieben durch das, was uns geprägt hat. Dieses Wie du mir wird zum Resultat für das So ich dir. Eben menschlich die goldene Regel. Aber in dieser Serie hier soll es darum gehen, von Gott ein Beziehungs-Know-how zu bekommen. Von Gott zu hören, hey, wie können Beziehungen funktionieren? Wie können wir sie so leben, dass du, Gott, sie als erfolgreich bezeichnen würdest? Und da muss ich dich ein klein bisschen warnen. Ich werde dich in den jetzt noch verbleibenden 27 Minuten heute extrem herausfordern. Das beginnt schon mit der Bibelstelle in Römer 12, 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wir sollen von ihm einen anderen Maßstab bekommen. Vater im Himmel, und ich bete jetzt für diese Zeit, die wir mit dir haben. Wir werden so krass jetzt in dein Wort reinhören, in diesen Maßstab, den du uns vorgelegt hast. Und ich bete, dass das etwas mit uns macht. Ich bete, dass es in uns etwas verändert und dass wir von dir, Herr, neu geprägt werden. Vater im Himmel, ich gebe deinem Heiligen Geist diesen Raum, diese Zeit, meinen Mund und mein Herz. In Jesu Namen. Amen. Ich habe gedacht, so am Anfang, weil es heute echt harter Stoff wird, wir machen noch ein kleines Spielchen miteinander. Und für die, die jetzt ICF schon eine längere Zeit kennen, die kennen das Spiel vielleicht schon. Wir spielen heute eine neue Runde von Erkenne den Christ. Ja, und wir schauen rein ins erste Bild. Was denkst du, wer von beiden ist der Christ? Oh, ist so einfach, gell? Naja, die letzten 14 Tage nicht mehr ganz so, finde ich. Da wird es ein bisschen spannend, wer von beiden ist der Christ. Schauen wir das zweite an, es wird eindeutiger, ihr merkt, es wird leichter. Oh, nein, ich habe euch ausgetrickst, es wird nicht leichter, es wird schwieriger. Wer von beiden ist der Christ? Also ich traue mich nicht mehr, das so eindeutig zu sagen. Ich finde es ein bisschen schwierig langsam. So die letzten Tage auf der Waffenlobby-Sitzung und so, naja. Das nächste Bild haben wir gerade schon. Oh. Gut, kurze Frage, kennt die überhaupt noch jemand? Deutsche Politiker, muss man ja mal nachfragen, kennt man nicht immer mehr. Wer ist da der Christ? Oh, ein Kreuz haben sie beide in der Hand. Jetzt machen wir es ganz schwer. Letzte Bild. Für alle, die dieses Spiel schon kennen, selbst wenn du das Spiel kennst, wird es nicht leichter, gell? Also ihr braucht euch jetzt nicht wundern, dass ihr die nicht kennt. Ich habe irgendwelche Personen genommen. Die Frage ist, wer ist der Christ? Woran erkennt man das? Woran machen wir das fest? An dem Aussehen? Weil er christlich aussieht? Ich mache ja immer so ein Spiel, gell? Ich habe es ein paar Mal schon erzählt. Ich gehe gerne in die Stadt, in die Innenstadt, setze mich irgendwo hin und spiele, wer ist der Christ? Ist so, ja, echt, müsste mal, ich weiß, das ist fies, aber irgendwie, wir sind so klischeehaft, es funktioniert schon immer wieder mal. Nach was machen wir es fest? Nach dem, ob jemand Traditionen pflegt? Ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese Nummer von Söder, die hat bei mir ein Auf und Ab der Gefühle erzeugt. Das war für mich nicht so ganz eindeutig, wie ich das bewerten soll. Und ich finde es immer noch nicht so ganz eindeutig. Das Kreuz als eine Tradition, oh, irgendwie schwierig. Und Paulus sagt mal, eigentlich ist mir ziemlich schnurzwurscht, Hauptsache der Herr wird geehrt. Auch spannend. Oder ist es so, dass wir eigentlich kapitulieren müssen und sagen, hey, man sieht überhaupt nicht, ob jemand ein Christ ist. Wir müssen halt abwarten, wen wir denn dann irgendwann mal im Himmel wiedersehen werden. Und das ist spannend, da sagt Jesus was dazu. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, sondern wer den Willen tut. Den Willen Gottes tun als ein Merkmal dessen, ob wir Christen sind oder nicht. Und woran erkennt man uns dann? An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das sagt Jesus. Und ich mache so eine Kurzzusammenfassung, dass wir mitkommen. An der Liebe untereinander soll man Christen erkennen. Und wir sollen diese Liebe nach einem neuen Maßstab erlernen. Und ich glaube, dass das brutal wichtig ist, weil wir müssen lernen, dass Liebe für Gott etwas anderes ist, als wir meinen. Ich werde euch heute mit in einen Bibelabschnitt hineinnehmen. Das ist nicht ganz so typisch für uns im ICF, aber ich mache das heute mal. Ich habe einen Abschnitt, wo ich Vers für Vers mit euch durchgehe. Und ihr werdet merken, das ist ziemlich kerniger Stoff. Für alle, die wollen, wir haben diese YouVersion Bible App, da kann man mitlesen. Ja, das ist eine App, wenn ihr nicht wisst, wie es funktioniert, kommt gerne nachher an unseren Welcome Point, dann erklären wir euch das. Und du kannst dann so mitklickern auf deinem Handy und hast diese Bibelstellen auch nochmal, wo du mitlesen kannst. Wir steigen ein in Römer 12, Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Und wisst ihr, ich glaube, dieser Paulus, der kannte uns brutal gut. Ja, es gibt geheuchelte Liebe. Ja, auch in dieser Gemeinde. Wir heucheln manchmal Liebe. Und das ist uncool. Das ist nicht nur uncool, das ist ein echtes Problem. Echte, ungeheuchelte Liebe geht viel, 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 viel weiter als sich gut anfühlen. Echte, ungeheuchelte Liebe geht viel weiter als Sympathie. Echte, ungeheuchelte Liebe. Wow, das ist was ziemlich Kerniges. Verabscheut das Böse. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, boah krass, die Predigt ist für mich. Ich weiß nicht, du darfst gerne auch profitieren, das ist für mich vollkommen in Ordnung, du darfst das auch. Aber ich habe gemerkt, für mich ist diese Predigt geschrieben. Verabscheut das Böse. Wisst ihr was? Ich verabscheue das Böse oft nicht. Wirklich nicht. Ich lasse es, das Böse. Aber warum? Ich lasse es, weil ich weiß, dass man es nicht soll. Ich lasse es, weil ich mich davor fürchte, dass Gott mich sonst bestraft. Ich lasse es oft, weil ich mich frage, was denken die anderen von mir? Ich lasse es nicht, weil ich das Böse verabscheue. Im Gegenteil. Wenn ich wirklich ehrlich bin, und da lasse ich so ein bisschen vor euch auch die Hosen runter. Wenn ich wirklich ehrlich bin, verabscheue ich das Böse gar nicht. Woran merkt man das? Du kannst deinen Selbsttest machen, ob du da auch betroffen bist. Das Erste ist, was machst du, wenn keiner zusieht? Was tust du, wenn wirklich keiner zusieht? Wie verhältst du dich dann? Und das Zweite, ganz, ganz tief drin in meinem Herzen, wenn ich wirklich ehrlich werde, dann schaue ich manchmal neidisch auf die Menschen, die das Böse tun. Ich schaue neidisch auf die Leute und denke, boah krass, ich fände das irgendwie auch cool, wenn ich kein Gewissensproblem hätte. Wenn ich mal wirklich so könnte, wie ich wollte, wow, mein lieber Schieber. Wisst ihr, mein Großvater war, kann es nicht anders sagen, ein Verbrecher. Der hat ziemlich viel krumme Dinge angestellt. Und ich kann mich natürlich hinstellen, mit dem Finger auf ihn zeigen, böser Großvater. Aber da drin, oh, da ticke ich sehr ähnlich. Und wenn ich manchmal könnte, wie ich wollte, oh oh. Ich glaube, der größte Schlüssel zu allem, was wir heute miteinander durchgehen, ist, dass wir uns von Gott her verändern lassen. Dass wir unseren Willen Gott unterordnen. Und ich darf beten und sagen, Gott, veränder du meinen Willen. Bitte mach, dass ich das Böse nicht will. Haltet euch unbeirrbar an das Gute, auch wenn es sich nicht immer gut anfühlt. Mach es, weil es das Richtige ist und nicht, weil es sich richtig anfühlt. Das hat was mit Disziplin zu tun. Und wir gehen weiter in dieser Bibelstelle. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Wow, eine krasse Sprache. Übertrefft euch darin, Achtung zu erweisen. Und wisst ihr, das heißt jetzt nicht, ich denke von mir klein und denke von den anderen groß. Denn das ist ein krankes Selbstbewusstsein. Und ganz nebenbei, das kommt mega geheuchelt rüber. Extrem geheuchelt. Weil du, wenn du andere lobst, nur weil du ein Selbstwertproblem hast, dann kommt das schräg. Lasst uns darin stark werden, Achtung zu erweisen. Lasst uns eine Kultur leben, die andere ehrt. Et g'schumpfe ist genug gelobt. Das ist schwäbisch, aber nicht göttlich. Überhaupt nicht göttlich. Lasst uns eine Kultur erlernen, die den anderen ehrt, die den anderen erhebt. Und das, da können wir dazu beitragen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Wisst ihr, ich weiß ganz genau, es gibt Menschen, die leisten ganz arg viel für den Herrn. Und man muss denen manchmal sagen, hey, mach mal slowy. Aber da geht es um etwas ganz anderes. Sie leisten viel für den Herrn, weil sie damit den Himmel bezahlen möchten. Sie haben das Gefühl, so ein bisschen, ein paar Blutstropfen Jesu durch ihren eigenen Schweiß wieder zu bezahlen. Sich den Himmel verdienen. Aber wisst ihr was? Paulus redet hier überhaupt nicht von Erlösung. Er redet nicht von Errettung. Er gibt uns tatsächlich so einen Kick in the ass und sagt, hey, kommt hoch, tut was. Tut was, nicht um euch den Himmel zu verdienen, sondern tut etwas, damit das Feuer des Geistes in euch nicht schwach wird. Und wieder habe ich gemerkt, boah, diese Predigt heute. Wisst ihr, ich sehne mich so sehr danach, den Heiligen Geist zu erleben. Ich sehne mich danach, mehr von diesem Feuer zu spüren. Ich sehne mich danach, Dinge übernatürlich zu erleben, zu begreifen, zu verstehen und hier in dieser Gemeinde auch wirklich zu sehen. Ja, ich sehne mich danach. Aber so oft gibt es so einen Level, wenn ich den erreiche, dann reicht es mir auch. Dann bin ich zufrieden, dann werde ich faul und dann denke ich, ja, soll doch Gott machen, dann wird es schon gut kommen. Aber Paulus sagt, wisst ihr was, hört nicht auf, dem Herrn zu dienen. Und in diesem Dienen geschieht etwas in euch. Das hält das Feuer heiß in dir. Und du wirst mehr und mehr diesen Heiligen Geist erleben. Wir haben hier im ICF etwas, das ist für mich eine grandiose Hilfe. Wir sagen Next Step Kultur. Es geht darum, immer einen nächsten Schritt in deinem Leben zu gehen. Und dabei spielt es so überhaupt keine Rolle, ob du dich gerade heute ganz frisch für Jesus entscheidest oder ob du schon 50 Jahre mit ihm unterwegs bist. Es gibt einen nächsten Schritt in deinem Leben, eine Next-Step-Kultur. Und ich fand das vorhin sensationell, was die Evi gesagt hat. Es geht nicht darum, dass wir auf die Bühne stehen und sagen, hey Leute, wir brauchen Mitarbeiter für unsere Jugendlichen. Könntest du dich vielleicht erbarmen, mitzuarbeiten? Nein, es gibt einen Next Step vielleicht in deinem Leben. Wie du Gott dienen kannst, ein nächster Schritt in deinem Leben, den du gehen kannst. Und vielleicht ist das im Bereich der Jugend. Vielleicht ist das überhaupt nicht im Bereich der Kirche. Darum geht es nicht, es geht darum, nicht stehen zu bleiben. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Aua, 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 Paulus. Der hat echt eine Gabe, seine Finger so voll krass in die Wunden reinzulegen. Lasst euch nicht vom Gebet abbringen. Wisst ihr, was das allererste ist, von dem ich mich abbringen lasse? Das Gebet. Wir haben eine krasse Entwicklung im Leitungsteam. Vielleicht hinter uns, vielleicht sind wir mittendrin gerade. Wir haben gemerkt, dass bei uns im Leitungsteam da etwas nicht stimmt. Wir hatten viele Abende, wo wir gesagt haben, wir beten am Schluss, das ist ja auch gut, gell, dann weißt du, um was es geht und so. So, und dann schiebt man und dann schiebt man und dann schiebt man. Und dann haben wir 2 Stunden lang über ein Thema geredet, vielleicht auch Probleme gewälzt. Und dann ist der Abend spät und dann so 2 Minuten am Schluss noch geschwind. So, jetzt beten wir noch kurz. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, da stimmt was nicht. In unserer Kultur stimmt etwas nicht. Wenn Paulus sagt, lasst euch vom Gebet nicht abhalten, dann müssen wir dem Gebet einen anderen Stellenwert geben. Und manchmal brauchen wir dazu Hilfe, auch organisatorische Hilfe. Wir haben das geändert, wir haben jetzt immer an den Anfang des Ganzen das Gebet geschoben und haben uns so 1/2 Stunde Zeit genommen, die wir kreativ auch füllen möchten. Da kommt immer ein anderer mit einer anderen Idee, wie kann man heute beten, was kann man tun, machen wir mal Worship, gehen wir in den Weinberg laufen oder erzählen uns gegenseitig unsere Anliegen, wie auch immer. Es geht darum, dass wir etwas tun, um hier nicht stehen zu bleiben. Und wir haben im Leitungsteam gemerkt, das verändert etwas. Ich spüre das. Wir sind da noch lange nicht durch mit. Aber ich merke, dass wir eine Entwicklung durchmachen. Das Gebet bekommt einen anderen Stellenwert. Und das ist nicht Schicksal und Zufall, sondern manchmal ist es eine Entscheidung von uns. Welchen Stellenwert geben wir dem Gebet? Paulus macht weiter. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Helft den Gläubigen. Hey, das ist eine Anweisung an uns, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir nicht zuschauen, wenn einer in der Gemeinde ein Problem hat, sondern dass wir mit anpacken. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das auch als Gemeinde noch stärker vorantreiben? Und wir machen so einen zarten Beginn. Ihr werdet in der nächsten Zeit drüben an der Infowand, in der anderen Halle drüben, immer wieder so kleine Annoncen finden. Ja, da gibt es Möglichkeiten für Gegenstände, die aus Wohnungsauflösungen kommen, wo man günstig drankommt. Da kann man seine Dienstleistung anbieten. Da kann man sagen, hey, ich brauche jemanden. Da können wir diese Nöte miteinander teilen. Weil ich weiß, Kommunikation ist schon ein Problem. Wenn ich nicht weiß, was der andere für eine Not hat, kann ich mir auch nicht helfen. Aber da wollen wir lernen, dass wir Schritte weitergehen. Aber wisst ihr was? Das ist nur die Basic. Das ist die absolute Basis, das Grundverständnis. Segnet die, die euch verfluchen. Wow. Hallo? Ich meine, das ist schon ein bisschen ein hartes Stück. Wir haben ja genug damit zu kämpfen, dass wir uns gegenseitig, die wir eigentlich wohlgesonnen sind, dass wir ordentlich miteinander umgehen. Aber er sagt, nein, das ist nur der Anfang. Die es nicht gut mit dir meinen, die segne genauso. Und dieses Beziehungs-Know-how auf Liebe basieren, das gilt auch für die, die dich nicht zurücklieben. Das gilt auch für die, von denen du nichts zurückerwarten kannst. Such die Gemeinschaft zu denen, die sich schwer tun mit Gemeinschaft. Hä, Moment mal, das würde ja heißen, ich kann im Bistro nicht nur mit meinen Kumpels zusammenstehen. Ja, stimmt. Treff dich doch mit einer Small Group unter der Woche. Aber hab hier Zeit für Menschen, wo du merkst, sie tun sich schwer damit. Ich finde, er haut hier echte Nägel rein. Er macht so einen krassen Standard, den er reinlegt. Zeigt echtes Mitgefühl. Puh. Wisst ihr, hier braucht es im Leben manchmal Grundsatzentscheidungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, keine Ahnung, aber ich weiß, wie ich unterwegs bin. Und wenn ich so eine Woche habe, wo ich mir ganz, ganz viel Nachrichten reinziehe, wenn ich alles, was auf der Welt passiert, ja, ich bin so ein bisschen suchtig, ich bin so NTV-süchtig, ständig Nachrichten, alles muss ich hören, alles muss ich gelesen haben, alles muss ich mitkriegen. Hat irgendwie auch was Gutes, hat aber auch ein Problem. Denn dein Mitgefühl sinkt. Und du siehst, was in der Welt alles passiert und dann kommt am Sonntag einer zu dir hier im Gottesdienst und hat ein angemessen an der Welt kleines Problem. Und ich habe null Mitgefühl. Null. Null. Ich sage, was? Dein Auto ist kaputt? Ja, meine Güte, 3,5 Milliarden Menschen haben gar kein Auto. Ja, so kann man es auch sehen und du findest dann gute logische Gründe, das so zu sehen. Aber Mitgefühl ist das nicht. Weil der hat gerade ein Problem. Und die Frage ist, nehme ich ihn ernst darin oder schiebe ich es einfach weg? Und da kann man schon manchmal für sich auch Entscheidungen treffen und sagen, hey, halte ich meine Emotionalität clean? Muss ich mir all diese Nachrichten wirklich geben? Oder komme ich vielleicht hierher mit einem vollen Tank und habe das nicht schon in die ganze Welt verstreut? Ihr merkt, so langsam wird es unbequem. Paulus steigert sich so ein klein bisschen. Und jetzt kommt er an einen Punkt, wo er wirklich fadengerade gegen die goldene Regel der Gesellschaft spricht. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, von wegen, wie du mir, so ich dir. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Ja, mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Puh. Ich habe euch gewarnt. Harter Stoff heute. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, boah, wenn das wirklich der Maßstab ist, wenn das dieser Maßstab von Liebe ist, die man an mir erkennen soll, dann bin ich ziemlich am Bobbes. Dann merke ich, boah, da versage ich permanent. So tickt mein Herz nicht. Das klingt alles super, aber doch nur so lange, bis es wirklich drauf ankommt. Wenn jemand schlecht über mich redet, und das kommt vor, ja, dann vergebe ich ihm. Aber ich will schon, dass es klargestellt wird. Und ich mache da schon dann auch mal Druck und sorge dafür, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Aber wisst ihr was, ich bleibe mal bei der ehrlichen Schiene. Ich will nicht Gerechtigkeit. Ganz ehrlich, ich will mehr. Ich möchte nicht, dass Gerechtigkeit entsteht. Ich möchte, dass die Strafe des anderen höher ist als meine. Und das möchte ich sehen, das möchte ich erleben. Wenn jemand mir was Schlechtes getan hat, dann will ich, dass er das zu spüren bekommt. Und ich bin da echt kompliziert, ja, aber genau so bete ich auch. Ich bete ganz oft nicht um Gerechtigkeit, weil dann würde ich auch einiges abkriegen. Sondern ich möchte, dass der andere sein Fett abkriegt. Und bleiben wir bei diesem Beispiel hier. Wenn mein Feind hungrig ist, wisst ihr, was ich dann tue? Dann gehe ich zu ihm und dann liefere ich ihm mega schlaue Erklärungen, warum er hungrig ist und dass er es eigentlich verdient hat. Ist doch selber schuld. Ich weiß nicht warum, aber bei so Sachen fällt mir immer wahnsinnig viel ein. Dem anderen zu erklären, warum er an seiner Misere schuld ist. Da bin ich stark drin. Und dann passiert was, was in meinem Leben wirklich tiefe Schäden hinterlässt. Ich erkenne, dass ich in diesem Verhalten nicht gerecht werde. Ich merke, dass ich so nicht ticke. Und dann besinne ich mich eines Besseren. Ich bin ja Christ. Ich muss es ja anders leben. Und weil ich ja Jesus nachfolge, gebe ich halt nach. Ich bin ja der Fromme. ich bin ja wieder der Vernünftige. Ich bin ja wieder der, der nachgibt. Ja, ich bin wieder das Opfer. Und ich weiß nicht, ob du die Gefühle kennst. Ich bin ja wieder dieser Idiot, der nachgibt. Der Klügere gibt nach, begründet die Weltherrschaft der Dummen. Das ist ein tiefer Satz, ich muss den ganzen Schulaufsatz drüber schreiben. Und ich stehe da und ich bin das Opfer dieser Welt. Und ich denke, weißt du was, Gott? Also dein Beziehungs-Know-how ist für mich nicht gut. Wenn ich das wirklich mache, komme ich doch schlecht dabei weg. Und das geht so weit, dass es sogar in meine Kindererziehung hineingeht. Will ich meinem Kind wirklich beibringen, hey, der Klügere gibt nach? Oder sollte ich ihm nicht beibringen, hey, damit wirst du in dieser Welt nicht weit kommen? Wenn so ein Vollpfosten dich dauernd bedroht, dann musst du ihm halt einfach auch mal eine geben, damit Ruhe ist. Und ich merke, dass ich immer tiefer in diese Opferrolle hineinsinke. Erinnert ihr euch noch an den ersten Vers, Römer 12, 9? Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Und wisst ihr was, ich merke, ich kann so gar nicht leben. Ich kriege das nicht hin. Und je mehr ich mich bemühe, je mehr ich mich abkrampfe, umso mehr schlüpfe ich in eine Rolle des Opferseins. Und ich merke, Gott, da stimmt was nicht. Diesem Maßstab kann ich nicht gerecht werden. Und dann werde ich manchmal so verzweifelt, dass ich denke, so, boah, wenn ich es eh nicht schaffe, dann ist es eigentlich schnurzwurst, wie ich lebe. Dann kann ich ja auch mal richtig die Sau rauslassen. Und wieder habe ich verstanden, was heißt eigentlich Evangelium? Was heißt die gute Nachricht verbreiten? Die gute Nachricht ist, Gott erwartet das gar nicht von mir. Gott weiß, dass ich schwach bin. Gott weiß, dass ich diesen Maßstab nicht leben kann. Er weiß, dass ich dem nicht gerecht werden kann. Zum Glück gibt es Jesus. Zum Glück hat Jesus gelebt und diesen Maßstab wirklich gelebt. In allen Einzelheiten. Jesus hat uns gezeigt, wie echte, ungeheuchelte Liebe aussieht. Er hat den Maßstab gesetzt. Er hat erfüllt, was göttliches Beziehungs-Know-how ist. In ihm sehe ich die Antwort für all diese Punkte. Und jetzt sagt Jesus etwas Grandioses. Er sagt, hey, und das, was in mir lebendig ist, kann auch in dir lebendig sein. Das ist die gute Nachricht. Jesus sagt mal, das Zentrum meiner Message, Markus 1, 15, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um von diesem wie du mir, so ich dir. Kehr um und das heißt nicht, geh jetzt raus und bemühe dich mehr als vorher. Umkehren heißt, Vater im Himmel, ich verstehe, dass ich das nicht hinkriege. Ich verstehe, dass ich das Böse noch nicht einmal verabscheue. Aber ich kehre um und ich bitte dich, in mir etwas zu verändern. Ich bitte dich, mein Denken zu ändern. Ich bitte dich, in meinem Herz etwas gesund zu machen, was da kaputt gegangen ist. Vater im Himmel, ich verstehe, ich begreife, dass die goldene Regel der Menschheit nicht das Richtige ist. Wie du mir, so ich dir, ist nicht die Lösung. Vater, und auch wenn ich es nicht leben kann, so glaube ich aber, dass du es gelebt hast. Jesus Christus, und ich möchte dir nachfolgen. In deiner Nachfolge, Schritt für Schritt für Schritt, möchte ich lernen, wie das geht. Und ich weiß, du kannst aus der größten Grütze meines Lebens etwas Gutes machen. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.